Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 26. September 2011 zum Thema Bildung ist Genlernen von Fall zu Fall. Zu Gast sind Erwin Dorn und Ingrid Ratner, Kukusch, Kunst und Kultur an Schulen. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren sehr spannenden Thema. Es geht um das Thema Bildung. Bildung ist Genlernen von Fall zu Fall, ist heute unser Titel. Ich begrüße bei mir die Ingrid Ratner und den Erwin Dorn. Vorweg ein paar organisatorische Informationen. Sie können wie immer Getränke vom Gasthaus Heinzl bestellen, können jederzeit aufstehen, Sie was holen und Sie mit Getränken versorgen. Es ist sehr Geld zu brauchen, dass Sie sich gerne eintragen können mit den Anmerkungen, Ideen vom Kepler Salon. Und eine wichtige Bitte, viele von Ihnen kennen das ja bereits, die Sendungen werden alle aufgezeichnet und stehen dann im Internet zur Verfügung. Deshalb bitte ich Sie dann in der anschließenden Diskussion immer auch mein Zeichen mit der Hand, Sie bekommen dann ein Mikrofon und stellen Sie bitte Ihre Frage ins Mikrofon, damit man dann einfach auch zu der Antwort die Frage hört und so das wenig zu sein hat. Das wäre sehr gut. Mein Name ist Barbara Krennmeier und ich möchte mal kurz meine beiden Gäste heute vorstellen. Die Ingrid Ratner unterrichtet Deutsch, Psychologie und Philosophie und Rhetorik im BRG Hammerling in Linz. Da habe ich sehr einen engen Bezug, da habe ich vor 20 Jahren maturiert.
Hammerlinger.
Hammerlingerin. Zuvor war sie Lehrerin an der HBLW für wirtschaftliche Berufe in Linz. Sie ist Gestaltpädagogin, Lerntrainerin, Dyskalkulie- und Legasthenietrainerin und Co-Autorin von Deutsch Schulbücher. Also auch schon im Schulbereich sehr, sehr umtriebig. Der Erwin Dorn unterrichtet Deutschgeschichte und darstellendes Spiel am BRG Franz. Er hat Ende der 90er Jahre einen musisch-kreativen Zweig mit Architekturschwerpunkt aufgebaut und war zwischen 86 und 88 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landesausstellung Arbeit Mensch Maschine. Und die beiden verbinden eine gemeinsame Geschichte. Und zwar ist es vor allem einmal in Linz 09. Sie waren da beide als Projektentwickler tätig. Die zwei bekanntesten Projekte sind A Like the Movies Movies, glaube ich, sehr durch die Medien gegangen und haben viele gekannt. Und auch die Kultursuppe, zu Gast bei Stifter, wo jeweils ein Autor zu Gast war und dann gab es Suppe, ein sehr, sehr schönes Projekt. Und sie haben daraufhin den Verein Kukusch gegründet. Da steht für Kunst und Kultur an Schulen. Und mit diesem Verein führten sie im Jahr 2010, 2011 von Schulen Projekte durch, die an die Linz 09 Erfahrungen anknüpften, in anderen Rahmenbedingungen, mit anderen Beteiligten, aber einfach aus dem, was da gelernt wurde, im Kulturhauptstadtjahr. Ein paar Projekte werden Kultursuppe, Viertelwelten, Blickgedichte, Küsch, gerettete Familiengeschichte, macht dir kein Bild. Also jede Menge Dinge und Aktivitäten, die hier passieren. Ja, also zu unserem Thema. Wir sind beim Thema Schule. Das betrifft jeden von uns. Das war jeder mal Schüler. Viele von uns haben Kinder, Enkelkinder, die in Schulen sind. Viele unterrichten auch dort. Das ist alles so ein Thema, das uns alle berührt. Das ist auch ein Thema, das dadurch mit hohen Emotionen begleitet wird. Und ich denke, wir befinden uns erstmal in einer sehr spannenden Phase. Es geht vielleicht manchmal noch zu langsam, aber das Schulsystem verändert sich. Es wird experimentiert, es wird diskutiert, es wird geforscht. Und ich persönlich glaube, dass das auch ganz dringend nötig ist, dass man einfach so eine Phase hat, wo man viel ausprobiert, bevor man dann wirklich neue Systeme lebt. Ja, und Ingrid Ratner und der Erwin Dorn sind zwei Pädagogen, die experimentieren. Also die diskutieren nicht nur, die reden nicht nur, sondern die probieren auch aus. Sie wollen, dass die Schülerinnen über die Schulgrenzen hinaustreten. Sie wollen neue Unterrichtsformen an die Schulen tragen. Und sie bringen eben Kunst und Kultur in die Schule. Ein wichtiger Beitrag. Und sie machen das aus der Überzeugung heraus, dass Schule Wertschätzung und Offenheit braucht. Ja, und ich würde die beiden jetzt bitten, dass sie uns ihr Bild der Schule, vom Lernen, einfach ein bisschen näher bringen. Bitte schön.
Herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ja, wir haben uns Gedanken darüber gemacht und wir machen uns ständig Gedanken darüber, was Schule bedeuten kann, was Schule ist. Es hat jetzt in deinen Begrüßungsworten sehr hoffnungsvolle Worte gegeben. Die Hamkassen Schule wird sich verändern. Das ist das, an das wir auch glauben und auf das wir sehr stark hoffen, das wir immer wieder aber auch anders erleben. Das ist die Wahrheit. Und wir wollen mit einem kurzen Input beginnen, mit ein paar Sätzen, die wir uns vorbereitet haben. Laden Sie aber sehr herzlich dazu ein, dass Sie uns immer wieder auch unterbrechen oder immer wieder auch Beiträge ad hoc dazu äußern und vielleicht direkt in die Diskussion einsteigen. Das Thema unseres Vortrags heißt: Bildung ist Gehen, Lernen von Fall zu Fall. Und das Erste, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, ist die Frage: Was ist denn Gehen? Und hier kommt der Versuch einer Antwort. Gehen, das sagt Wikipedia. Gehen ist eine Fortbewegungsart, bei der es im Gegensatz zum Laufen keine Flugphase gibt. Der Körper hat also in jeder Phase des Bewegungszyklus Kontakt zum Boden über Beine und Füße. Beim zweibeinigen Gehen gibt es statt der Flugphase eine Doppelstützphase, die beim Menschen etwa 20% der Gesamtzykluszeit in Anspruch nimmt. Ein Mensch geht durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 1,4 Meter pro Sekunde.
Erwin, Felix. Der Felix ist ein 7-jähriger Volksschüler. Er besucht derzeit die 1. Klasse in Wien, 1. Klasse Volksschule, und hat mit seinen Eltern im Vorjahr, als er noch im Kindergarten war, eine Runde gemacht, welche Volksschule passt wohl am besten. Und tatsächlich wurde eine gefunden und die Eltern und der Felix waren glücklich und die Ferien, für ihn noch keine Ferien, weil er noch Kindergartenjahr gehabt hat, aber so quasi die Ferien vor dem eigentlichen Schulleben, die letzten Ferien vor dem eigentlichen Schulleben, schauen so aus, dass der Felix Mitte August, in Wien beginnt ja die Schule etwas früher als bei uns, also Mitte August beginnt beim Abendessen so zu sitzen. Ganz kurz, den Eltern fällt das gar nicht auf. Und wir kennen die Eltern beide. Und nach 3, 4 solchen Interventionen vom Felix, die werden immer länger übrigens, also sie sind nicht immer gleich lang, also 10 Sekunden, 15 Sekunden ist nicht gestoppt worden, aber plötzlich so, dass wirklich dann einmal der Vater sagt: Sag einmal, was tust du da? Und der Felix sagt: Ich übe für die Schule.
Man unterscheidet nach dem Bewegungsablauf folgende Gangarten. Der zweibeinige Gang, Bipedergang genannt, ist Gehen im eigentlichen Sinne der menschlichen Fortbewegung, kommt aber auch bei anderen Tieren vor. Der Passgang der Vierfüßler, Quadrupoden genannt, und der Kreuzgang der Vierfüßler. Und die Lena.
Die Lena ist eine Schülerin, die sich auf die Schule freut. Die erste Ansage kommt meistens so die Volksschulkolleginnen wissen das, im Dezember. Und diese erste Ansage, mit der sieht sie voller Freude entgegen. Und tatsächlich kommt diese erste Ansage und sie kommt nach Hause und die Tante ist gerade dort Und die Lena sagt, ich habe heute meine erste Ansage gehabt, kannst mir du eigentlich sagen, wie schreibt man Puppe? Und die Tante sagt, ja, mit 2 P. Und die Lena sagt, ha, ich habe es mit 1 P geschrieben, aber es macht überhaupt nichts, weil die Lehrerin bessert mir es aus. Tatsächlich ist es so, dass am nächsten Tag die Korrektur kommt und die Lena kommt wirklich so freudig nach Hause und sagt, stell dir vor, die Lehrerin hat mir dieses Puppe ausgebessert und sie hat nur dazu einen anderen Stift genommen als mein Bleistift. Sie hat nämlich die rote Farbe verwendet. Die Lena ist jetzt 21 Jahre alt, sie lebt in Afrika und ist eine, die an der Schule gescheitert ist.
Die Technik des Gehens. Aus einem beidfüßigen Ausgangsstand wird ein Fuß angehoben und um einen Schritt vor den anderen gesetzt. Die eigentliche Positionsveränderung geschieht im Grunde durch ein verhindertes Fallen auf der zeitweise bodenkontaktfreien Seite. Die Miriam.
Die Miriam ist eine 11-jährige Schülerin eines Gymnasiums im oberösterreichischen Zentralraum. Wie in allen Gymnasien, wie in allen Schulen gibt es da Sublierstunden. Das heißt, der Lehrer ist krank und er hat oder ist verhindert, aus welchen Gründen auch immer. Es ist eine Deutschsublierung und die der deutschsublierende Lehrer, also auch ein Germanist, kommt rein und sagt, okay, ich muss überraschend in eurer Klasse sublieren. Wisst ihr was, ich möchte gern, dass ihr euch vorbereitet, dass ihr mir die schönste Doppelseite in eurem Heft zeigt, im Deutschheft. Und versucht zu erklären, warum ihr genau diese Seite ausgesucht habt. Und die Kinder sind rege unterwegs und überlegen sich, welche Seite sollen sie nehmen. Und dann setzen sich die Kinder in den Kreis, so ähnlich wie wir da sitzen, nur halt ein bisschen enger. Und beginnen der Reihe nach zu erzählen, was denn da oder warum sie genau diese Doppelseite ausgesucht haben. Das erste Kind sagt, ich habe mir diese Doppelseite ausgesucht, das ist tatsächlich ein Bild gewesen, weil ich malen konnte, schreiben und malen. Das zweite Kind sagt, weil auf dieser Doppelseite mein erster Erlebnisaufsatz steht. Drittes Kind, weil ich da ein Gedicht schreiben durfte. Das vierte Kind ist die Miriam. Und die Miriam zeigt eine leere Doppelseite. Ist ja gleich vorweg, der Lehrer bin ich, der diese Sublierstunden gehalten hat. Und auf dieser Doppelseite ist nichts, ist blank. Und ich frage die Miriam, Miriam, hast du ein neues Heft begonnen oder sowas? Und die Miriam sagt, nein, ich habe kein neues Heft begonnen. Sie hat dann so verstohlen gezeigt, dass es kein neues Heft ist, weil davor ja etwas steht. Und dann sage ich, warum zeigst du mir diese Doppelseite? Oder was ist der Grund? Und dann sagt sie, weil ich noch keinen Fehler gemacht habe.
Das waren jetzt 3 Geschichten von 3 Kindern, die die Schule auf ihre ganz, ganz ureigene Art erlebt haben, die, wie wir es gehört haben von der Lena, an der Schule leider auch gescheitert sind und die, so glauben wir, ganz symptomatische Seiten der Schule kennengelernt haben. Ganz symptomatische. So wie wir sind beide Lehrer, die Schule ja auch immer wieder erleben. Und die Grenzen erfahren, die in der Schule immer wieder erfahren werden müssen, weil die Schule derzeit so ist, wie sie ist. Der Felix zum Beispiel, dieser kleine Bub, der sich vor Beginn der Schule so zum Abendessen sitzt, der die Hände auf den Tisch legt und sagt, ich übe für die Schule. Der hat einen Glaubenssatz eingeprägt, obwohl er noch gar nicht in der Schule war. Der hat sowas wie eine Wahrheit erfahren, noch bevor er in die Schule gegangen ist, die mit der Schule ganz viel zu tun hat. Nämlich Schule heißt für die Kinder immer wieder auch Disziplin.
Ruhig sitzen.
Ruhig sitzen. Gib einmal Ruhe. Pass einmal auf. Sätze, die Schüler immer und immer wieder erfahren. Und Sätze, die dieser Felix im Vorhinein schon, weil er gern in die Schule gehen wollte, weil er zeigen wollte, ich will dorthin und ich möchte alles machen, damit ich dort gut hinpasse. Damit die alle zufrieden sind mit mir. Und was der Felix da zelebriert hat oder nach außen gezeigt hat, ist so etwas wie ein Glaubenssatz, von dem die Schule in ganz starkem Ausmaß immer wieder lebt. Und diese Bewegungslosigkeit kennzeichnet leider Schule nach wie vor. Dieses sei ruhig, setz dich hin und pass auf, das heißt auch, beweg dich nicht.
Und dabei wissen wir von den Gehirnforschern, also von den großen Männern, die sich gerade mit diesen Dingen auseinandersetzen, von einem Gerald Hüther oder von einem Remo Lago.
Auch von Frauen wie der
Ulrike
Kegler.
Okay, also auch von Frauen wissen wir, dass in Wirklichkeit Denken und Bewegen zusammenhängt. Also dass das nicht getrennt gedacht werden kann. Und die Gehirnforscher sagen uns, dass es ganz wichtig ist, sich zu bewegen, um zu denken. Gibt es ja eine klassische Geschichte, die oft erzählt wird, die Peripatetiker, die haben überhaupt nicht gedacht, wenn sie nicht gegangen sind. Die haben ja das zum Programm erhoben. Ja? Denken Sie an sich selbst. Oder denken wir an uns, wenn wir im Büro arbeiten und es geht darum, eine knifflige Geschichte zu erledigen. Ich kann überhaupt nicht sitzen, ich kann ja fast jetzt nicht sitzen.
Ja, also, aufstehen und bewegen, ja. Hin und her gehen, immer dann, wenn es...
Bitte? Ich
dachte, der Gerste,
ja, genau.
Genau.
Richtig.
Ja. Und Schüler super. Sitzen
müssen wir mal da einladen.
Ja. Enya Riegel, die ich zuerst zitiert habe, die ganz viel in ihrer Schule in Deutschland mit Theater gearbeitet hat, hat diesen Satz geprägt, wer viel Theater spielt, ist gut in Mathematik. Dieser Zusammenhang zwischen Bewegung, räumlicher Wahrnehmung, Gleichgewichtssinn und naturwissenschaftlichem Denken, aber natürlich Denken in jeder Hinsicht, in jede Richtung, der muss uns erst wieder klar werden, der muss uns erst gesagt werden von Menschen. Oder der Sir Ken Robinson sagt, Tanz müsste in der Schule so eine große Bedeutung bekommen wie... Also der Tanzunterricht müsste so eine große Bedeutung bekommen wie
Mathematik,
Lesen lernen, Schreiben Lesen, lernen, ja. Rechnen lernen. Tanz und Bewegung und Körperlichkeit müsste als Kulturtechnik wahrgenommen werden und als Kulturtechnik ernst genommen werden. Sich über den Körper ausdrücken, präsent sein, anwesend sein. In unseren Schulen, da wir immer nur von der vom Oberkörper aufwärts interessieren uns die Körper. So unterrichten
da gibt's
wir.
Ja wunderbar. Gibt es eine schöne Geschichte vom Sir Ken Robinson, der erzählt, es ist so lustig, wenn Wissenschaftler, also die halt viel mit dem Kopf arbeiten, ja, wenn die auf einem Kongress sind. Und dann sind es 3 Tage auf einem Kongress und am letzten Abend gibt es dann ein Disco. Dann bewegen sie ihre Körper völlig unkoordiniert und was machen sie nachher? Sie gehen heim und schreiben drüber. Also das heißt, die können nicht loslassen von dem, dass sie ständig auch nur verkopft sind. Eine schöne Geschichte
Moment,
ist ja nur... Entschuldigung.
Ich würde ganz gern ganz kurz was sagen. Ich bin jetzt 12 Jahre fest in Österreich und arbeite auch im pädagogischen Bereich und habe mich sehr gewundert, als Kinder... irgendwie Ende des Jahres oder in der Mitte des Schuljahres plötzlich wegen Verhaltensauffälligkeiten Tadel bekommen haben. Also bei uns sind schon lange in Deutschland die Tadel abgeschafft worden und bei uns war früher, also als ich in die Schule ging in den 60er Jahren, war es dann wirklich, also bei grob fahrlässiger, weiß ich, irgendwas, ja. Aber nicht wegen Verhaltensauffälligkeiten, so wie Sie sagen, also Kinder, die lebhaft sind, die dann mal aufstehen, um sich zu bewegen, dass die dann, wenn sie es ein paar Mal machen, Tadel bekommen. Also ich finde es einfach ja, schade und für mich war es ein Erlebnis, womit ich nicht umgehen konnte.
Wir sollten vielleicht eine Geschichte erzählen von Konferenzen. Also das ist ja, jetzt plaudern wir natürlich aus dem, wie heißt das, Nähkästchen heißt das. Also das ist ein Thema in Konferenzen. Und das geht ganz weit. Ich meine, das muss man schon dazu sagen. Ich kann das nur bestätigen. Wo dann Kollegen sich beschweren, weil der nicht ruhig sitzen kann. Und natürlich tue ich mir auch nicht immer leicht mit euch. Ich bin ja selbst Lehrer. Ja. Aber es gibt Situationen, das wird ja an eurer Schule, glaube ich, nicht anders sein.
Ja, das Thema der Bewegung ist, glaube ich, einfach ein Thema, das in keiner Weise ernst genommen wird. Die Grundsituation in Klassen ist die, dass es dann gut funktioniert, wenn alle Kinder ruhig sitzen. Dann funktioniert es gut. Bewegung irritiert so stark, dass man glaubt, es stört den Unterricht. Das passiert immer wieder. Ich ganz konkret habe ein Kind in der Schule, das ist hyperaktiv. Und das klingt immer so gut, aber ich glaube es wirklich. Ich glaube, hyperaktive Kinder sind die klügsten überhaupt, weil die bewegen sich sogar im Sitzen. Also den sehe ich, wie die Füße unterm Tisch sie bewegen, wie er versucht, aus dieser Bewegungslosigkeit was zu machen und wie er immer wieder auch versucht, dieser Situation wirklich Herr zu werden in dem konkreten Zusammenhang. Und der ist, wie der Erwin das jetzt gerade erwähnt hat, Thema bei Konferenzen, aber nicht in dem Sinn, wie kann man mit einem Kind, das diese Hyperaktivität hat, wie kann man damit umgehen, sondern die Frage ist, wie weisen wir ihn in seine Schranken? Das ist das, was Sie jetzt gesagt haben.
Welche Betragensnote kriegt er?
Genau, das ist die Wahrheit. Genau, das ist die Wahrheit. Und jeder Einwand, der dann in die Richtung geht, hör einmal, der ist hyperaktiv, der hat, das ist ein ernstzunehmender, ganz was Ernstzunehmendes, was diesen Menschen beschäftigt in seinem Leben. Ich kann doch nicht sagen, okay, du bist hyperaktiv, aber das kannst du daheim ausleben, jetzt hast du Schule. Einwände in die Richtung werden tatsächlich so ähnlich abgewiesen, wie ich es jetzt gesagt habe. Immerhin hat er ja Turnen. Da kann er sich eh ausleben. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel und nicht zu verallgemeinern, das ist schon klar. Und ich glaube, dass es ganz viele ganz kluge Ideen und Versuche gibt, mit Themen wie diesen in der Schule umzugehen. Ich glaube aber, dass es ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, dass alles, was an Lösungsversuchen sich anbietet, in dieser Struktur, die es jetzt gibt, in dieser schulischen Grundstruktur, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das glaube ich. Ich glaube, da gibt es eine nächste Meldung.
Ich finde, man sollte mal bei den Anthroposophen nachschauen. Denn ich glaube, dass aus diesen Gründen die Eurythmie dort eingeführt wurde.
Ich glaube überhaupt, dass man von alternativen Schulformen, also die nicht im Regelschulwesen existieren, ganz viel lernen kann. Und ich glaube, wir befinden uns gerade in einem Umbruch.
Ja.
Also wenn ich daran denke, dass es im Oktober einen Kongress in Bregenz geben wird, an dem 1500 Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich teilnehmen werden und dass dort vor allem Schulen mit alternativen Formen, ich nenne es einmal so schlottrig, sich präsentieren werden und zeigen werden, in welche Richtung es geht und wo auch ein Herr Hüther sprechen wird, dass das im Moment, dass das eine Zeitenwende hoffentlich für die Regelschule ist.
Ja,
ich bin allerdings auch ein Lehrer der Regelschule, ich sag's gleich dazu.
Auch die Musik, die in einigen Schulen ja ganz besonders gefördert wird und da ist ja auch das alles beieinander. Das Bewegen.
Genau.
Das
genau.
So wie beim Theater. Bewegen und das Körperliche.
Ja, ja, ja. Es ist auch okay. Geht schon dahin, okay. Bitte.
Prettl, ich habe mit dem Thema Bewegen ungefähr 66-jährige Erfahrung. von Stadtwanderungen bei Tag und bei Nacht bis zu Hochgebirgswanderungen und Skitouren. Und ich bin einigermaßen überrascht gewesen, dass gestern anlässlich einer Wanderung von Franzl im Holz, der ist nahe Gmunden, auf den Katzenstein, noch lange bevor die Schwierigkeiten eines fast schon Klettersteiges vom Laudachsee zur Hohen Scharte begonnen haben, von den 5 Frauen, die da mit dabei waren, mir 3 mehr oder weniger Redeverbot verordnet haben, und auch ein ungefähr gleichaltriger Mann, mit dem ich einmal 2 Tagestour im Totengebirge gemacht habe, da waren 6 andere auch dabei, und wie der Abstieg vom Röllsattel eine schwierige Stelle, wie da ungefähr in der Mitte dieses Abstieges eine schwierige Stelle gekommen ist, hat er gesagt, jetzt soll ich ruhig sein, er muss sich konzentrieren. Und das Gleiche habe ich auch schon von vielen Autofahrerinnen gehört und wundere mich, dass zwar solche Personen mitunter das Radio einschalten und sie da von belangloser Musik beträllern lassen, aber wenn irgendein gesprochenes Wort kommt, dann wollen sie sich konzentrieren können. Und es ist schon richtig, dass man beim Autofahren hauptsächlich den Sehsinn gebrauchen soll und dorthin schauen soll, wo man hinfahren will, weil sonst landet man im nächsten Graben.
Zusammenfassen können, es wird jetzt von jedem so gesehen, dass Bewegung und Denken und Sprechen zusammengesetzt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Aber also mit den 5 Sinnen, die der Mensch hat, kommen nicht alle gleichzeitig zurecht. Also oft nicht einmal mit 2 der 5.
Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht würde ich auch ganz ruhig sein und sagen, bitte keiner soll reden, wenn ich wo runter muss, wo es gefährlich ist. Das kann sein, obwohl ich auch gern viel rede. Also das kann sein, dass das dann auch so ist. Aber natürlich ist es nicht, kann man nicht sagen, für jeden gilt das. Aber für die Mehrheit der Leute gilt das. Das wissen wir. Und für die Mehrheit, da haben der Hütter hat wunderbare Untersuchungen gemacht und der Remo Lago auch, dass Denken und Bewegen ganz eng zusammenhängt. Das kann man so als Common Sense annehmen und das ist auch gesichertes Wissen in der Gehirnforschung.
Und dann kommt noch was dazu. Bewegung ist ja etwas, was wir Menschen, das brauche ich jetzt nicht sagen, grundgelegt haben. Es ist egal, was wir machen, Bewegung ist ja was vom ganz, ganz Selbstverständlichen. In der Schule laufen wir Gefahr, und das sage ich auch darum, weil ich selber Lehrerin bin, wir laufen Gefahr, das, was wir vermitteln wollen, immer zu so einem großen Thema zu machen. Jetzt haben wir das Thema Bewegung und jetzt bewegen wir uns einmal alle. Und jetzt bewegen wir uns vielleicht sogar noch so, dass die Gehirnhälften sich überkreuzen oder wir bewegen uns. Es muss immer alles funktionalisiert werden und es muss immer alles einen besonderen Sinn bekommen. Und wir vergessen dabei, dass es durchaus Unterrichtsformen gibt, in denen diese wesentlichen, so wie wir zuerst gesagt haben, Tanz und Theater als Kulturformen, in denen das nebenbei passieren kann. Ohne dass ich da den großen Fokus drauf lege und ohne dass ich das groß thematisiere. Ein Projektunterricht, in dem ich ein fächerübergreifendes, wie das in der Schule so heißt, Ziel verfolge, geht gar nicht ohne Bewegung. Weil da müssen die Schüler aufstehen und dann müssen sie dorthin gehen und dann müssen sie da was ausmachen und dann müssen sie dort was machen. Oder Performance, wie wir sie jetzt gerade vorgestern, Freitag, ja, haben wir mit Schülern verschiedener Schulen eine Performance zur Eröffnung eines Kongresses von Bioenergetikern gemacht. Da ist Bewegung quasi so was Selbstverständliches und so ein Nebenprodukt, dass ich das gar nicht großes Lehrziel verkaufen muss. Aber so wie wir in den Schulen derzeit leben, wird die Bewegung ausgeklammert und wird die Bewegung wirklich verneint. Und Das ist ein Thema, glaube ich.
Spurradikaler. Also ich behaupte, in den 70er Jahren gab es mehr Bewegung in den Schulen.
Das behaupte ich auch.
Ich komme mit einem Beispiel aus der eigenen Schule. Wir haben in den 70er Jahren einfache Tische gehabt und einfache Sesseln. Die hat man ganz schnell nehmen können und wegschieben können, zusammenstellen können. Das war kein Problem. Jetzt haben wir diese neuen Tische, die man so kippen kann, damit die Schüler sitzend besser lernen. Wissen Sie, was ich meine? Also damit so gut sitzt, das ist völlig, also ganz ehrlich gesagt, eine Umfrage, nein, nicht eine Umfrage, ich weiß es ja selber, von meinem eigenen Unterricht, diese Tische zu verstellen, ist eine Plage. Ja, also das heißt, es ist ein struktureller Fehler in der Schule. Und es ist aber interessant, dass wir schauen, dass keine Haltungsschäden sind, nicht, dass ich jetzt für Haltungsschäden wäre, bitte missverstehen Sie mich nicht. Aber die Wahrheit ist, dass in Wirklichkeit das ein Signal und ein Symbol dafür ist, dass Schule starrer wird. Man muss auch einmal so das auch in der Deutlichkeit sagen. Und das bedeutet, dass sie aber auch da Kreativität behindert. Das ist so. Und zwar in jedem Unterricht, auch im Mathematikunterricht. Und wenn wir dauernd sagen, Tanz und so weiter und Theater gehört in die Schule, dann sagen immer die Mathematiker, Erwin Dorn, du mit Germanist, du tust das so leicht. Ja, kann schon sein. Aber die Mathematiker, die können auch nachdenken über das Tanzen. Wir kennen einen Mathematiker in Wien, der tanzt. Ja, also nicht jetzt, sogar an der Uni. Ja, der tanzt an der Uni mit den Studenten. Hat ausgezeichnete Erfolge übrigens. Beim Denken, nicht beim Tanzen. Aber das ist ja da in Wirklichkeit eine Geschichte, die zusammengeht. Ja.
Ich unterrichte in der Oberstufe, also in einer BWS. Und ich mache die leidvolle Erfahrung, dadurch, dass sie sozusagen 8 Schuljahre, sage ich jetzt mal in der Volksschule, glaube ich, ist noch mehr Bewegung drin, aber dann diese 4 Jahre vorher haben, nur dazu kriege ich es dann meistens erst mit 17, 18. Und dass es da ganz schwierig ist, sie aus diesen Strukturen der Lähmung wieder herauszubringen. Also wenn ich nur sage, steht einmal auf, nehmen wir die Tische jetzt anders, setzen wir uns anders, ist das so eine Hemmung dabei, dass es mir manchmal nicht gelingt, dass sie wirklich ihre Plätze wechseln oder rausgehen oder was weiß ich was. Ja. Also das ist wirklich dieses starre System, das prägt sich ganz stark die Jahre. Ja. Und das ist ganz schwer wieder aufzubrechen. Und das Zweite wollte ich nur sagen, so eine eigene Erfahrung vom Theaterspiel, was mir immer aufhört, was das so bestätigt, dass wenn man Rollen lernt, so einmal nur noch ein Buch, ne, was man eigentlich viel üben und lernen, bis man das halt endlich weiß, die Rollen. Und es ist geht so zum sprunghaft, wenn man spielt. Also sobald man diesen Szenenablauf hat, sobald die Bewegung dabei ist, kann man die Rolle ganz, ganz schnell. Also das bestätigt auch diese...
Ja, es ist natürlich so, dass unsere Schülerinnen und Schüler von diesem Schulsystem sozialisiert sind und genau diese Erfahrungen machen wir mit älteren Kindern ganz selbstverständlich immer wieder. Ich mag eine ganz kurze Geschichte erzählen von dem Kind von einer Freundin von mir, der Jan, der hat, das ist auch schon wieder Jahre aus, aber als der das Schulgehen angefangen hat, habe ich als Lehrerin und Freundin der Mama bin halt in die Familie gekommen und habe gesagt, na Jan, erzähl einmal, wie ist in der Schule? Erzähl einmal. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, es ist nicht lustig. Wir müssen den ganzen Tag sitzen. Nur nicht in Turnen. Da müssen wir uns bewegen. Das ist eine Antwort auf das, oder zumindest ein Versuch einer Antwort. Diese Unverblümtheit der Kinder, ich mag mich bewegen, ich mag, und wurscht, ob ich Turnen habe oder nicht, das ist ja ganz egal. Die verlieren es natürlich, klar, immer mehr, weil sie in diesem System groß werden. Ja.
Ich glaube, dass wir die Schüler beschützen. Also das ist eine spannende Geschichte. Also Bewegung heißt ja auch fallen. Immer wieder mal hinfallen. Und neu versuchen. Etwas neu versuchen. Ja. Und wir versuchen sie zu beschützen. Und das kommt nicht von ungefähr, dass ich das von den Tischen erzählt habe. Das ist ja auch ein Schutz. Ein Schutz vor Haltungsschäden. Ja, wir schützen sie ununterbrochen vor allem. Und die Wahrheit ist, dass wenn man Kinder so weit schützt, dass sie nicht mehr gehen lernen, aber wissen Sie, was ich erzähle? Ganz was anderes. In Deutschland hat eine große Versicherungsgesellschaft untersucht, warum die Streuung in manchen Kindergärten bei Unfällen so hoch ist. Und die sind hergegangen, haben intensive Untersuchungen betrieben, mit denen kostet es Geld. Ja, und daher haben sie gesagt, okay, dem muss man auf die Spur gehen, dieser Sache. Und ich nehme es vorweg, Sie können sich das eh schon denken. Die Kindergärten, die restriktive Verordnungen hatten, die haben mehr schwere Unfälle gehabt, als die Kindergärten, die relativ liberal waren, die haben kleine Blessuren gekannt, aber keine schweren Verletzungen. Also keine gravierenden. Eine Kindergartentante, bei der es viel Verletzungen gegeben hat, es gab auch so Tiefeninterviews, die hat gesagt, ich weiß schon nicht mehr, was ich tun soll. Ich verbiete eh schon alles. Das ist ein Klassiker. Also in Wirklichkeit ist Schule, die einschränkt, die beschützt. Jetzt kann man gleich sagen, naja, der Dorn redet gegen die Beschützung und die Ratner ist sowieso dass sie sich wehtun. Aber es ist interessant, was für Herangehensweise was bewirkt. Das ist interessant.
Und dann kommt nur was dazu. Dieses ständige Beschützen und dieser Versuch, dass es keine Verletzungen gibt oder dieses Wissen, was für Kinder gut ist, das hemmt natürlich auch jede Kreativität. Weil Kreativität braucht nicht enge Räume, braucht nicht Sicherheit in erster Linie. Kreativität braucht Offenheit, braucht offene Räume, braucht Risiko, braucht da den Mut, die Ermutigung zum Risiko für die Kinder und nicht dieses ständige Einmahnen der Vorsicht, damit das und das und das und das und das, was alles passieren kann, tatsächlich nicht passiert. Da gibt es wieder Entschuldigung, ich habe jetzt vorgeredet. Ich bin eine Lehrerin.
Ich bin Lehrer, wissen Sie.
Ich bin brav aufgezeigt. Ich bin leider, die ersten paar Minuten habe ich versäumt. Frage ist für mich, wie viel Platz habt ihr als Lehrer, um so ein System zu überwinden und zum Beispiel eure Persönlichkeit mit einzubringen und in dem normalen Unterricht das zu verändern?
Jetzt ernst.
Jetzt geht's ans Eingemachte. Also meine erste Antwort wäre drauf, mehr als man glaubt. Reicht es? nein, jetzt ernsthaft. Also ich glaube, dass man mehr Möglichkeiten hat und dass die Haltung der Kolleginnen und Kollegen manchmal berechtigt ist, dass das System einengt, das haben wir auch selber gesagt jetzt, aber dass in Wirklichkeit viel mehr möglich ist. Also, wenn ich daran denke, da sitzt mein Einführender, der kann ich haben. Wenn ich den nicht gehabt hätte, oder da sitzt der Zehner, ja, im Probejahr, also für die Leute, die das nicht wissen, es gibt, wenn man in die Schule geht, muss man ein Jahr lang, wird man begleitet von einem Kollegen, der viel von der Sache versteht. Manchmal verstehen es nicht so viel, aber der hat viel verstanden. Und die Offenheit und den freien, ja, genau. Und die Offenheit und den freien Raum, den er mir gegeben hat, der lässt mich heute da sitzen. Das ist die Wahrheit. Nichts anderes. Also das heißt, wenn man selber was in die Hand nimmt, als, jetzt sage ich mal, als Einführend oder egal wer es ist, man hat mehr Freiraum, als man glaubt. Natürlich gibt es Einengung, aber über die reden wir ja nicht, spannend ist ja der Freiraum, weil wie kann ich ihn aufmachen?
Und es gibt weniger Einengung, als man sich vorstellen kann. Das ist unsere Erfahrung. Ja. Und ein Stichwort, ein Schlagwort, das natürlich ganz viel heißt, aber da sagen wir, glaube ich, da kann ich für uns beide reden, ist Projektunterricht. Projektunterricht, der darauf ausgerichtet ist, dass der Unterricht nicht in 50-Minuten-Einheiten sich abspielt, dass der Unterricht sich nicht in einem einzelnen Gegenstand abspielt, dass der Unterricht ganz viel Wert legt auf das, was ich vorher erwähnt habe, nämlich diese Lernerfahrungen, die man so nebenbei macht. Nicht? Ich muss irgendwo in einem Amt anrufen und sagen, darf ich da nächste Woche um 12 Uhr vorbeikommen. Das sind Lernerfahrungen, die ganz, ganz wichtig sind. Ich arbeite auf ein Ziel hin, ich kann schauen, ob das Ziel verwirklicht ist oder nicht. Da sind Möglichkeiten drinnen, die man wirklich, glaube ich, oft auch unterschätzt.
Ja.
Entschuldigung. Eine Wortmeldung.
Ja, danke. Ich wollte mich erstens nicht zu Wort melden, jetzt bin ich aber angesprochen worden. Und zweitens, ich sage immer, und seit ich in Pension bin, die Schule ist nicht reformierbar, man muss sie nur abschaffen. Es war ein bisschen schwer zuerst und es ist alles richtig, was gesagt worden ist. Jetzt sage ich ein kleines Beispiel, wenn ich es erzählen darf. Ich wurde pensioniert 2006, bin in Pension gegangen, nach 4 Jahrzehnten Lehrertätigkeit und wurde dann wieder in die Schule gerufen, sozusagen Hilferuf, ich habe keinen Deutschlehrer und habe dann nach meiner Pension unterrichtet, ein Jahr. Das war das schönste Jahr, Berufsjahr. Das war wunderbar. Ich hatte keine Nebengeschäfte, das war das Schöne. Ja. Vorher war ich Bildungsberater, Gewerkschaft und so weiter. Und da habe ich eine der ersten, oder überhaupt die erste Deutschstunde in einer ersten Klasse unterrichtet. 25 Kinder übrigens, ein kleines Wunder, weil vorher waren es immer 32 oder 36, jahrzehntelang. Und ich habe zum Prinzip mir in den letzten 20 Jahren meines Unterrichts Bewegung gemacht. Und zwar, wir haben in der Schule in Traun, wo der Erwin Dornach unterrichtet, sehr schöne Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel im akademischen Gymnasium nicht Räume, 3 Räume vor den Klassen. Und die Erstklässler haben alle 10 Minuten spätestens, und das haben schon eingemahnt, auch in der zweiten Stunde schon, haben die einen Bewegungsteil gehabt. Und ganz was Einfaches. Zum Nachbarn gehen und nachschauen, hat der im Heft das Wort hingeschrieben. Einen kleinen Jahrmarkt entwickeln, nachfragen, wie hast du das gemacht und so weiter. Und da war dann eine kleine Aktion. Wie ich habe gesagt, so Kinder, jetzt gehen wir raus in die Aula und wir haben irgendwas geschrieben. Ich glaube, wir haben uns auf die Tische gestellt und geschaut, wo die Volksschule ist und dann die Erinnerung daran fließen lassen. Und die Kinder haben das mit Feuereifer gemacht. Und dann habe ich die Klassentür aufgemacht und die Kinder sind hinausgestürmt. Und das ist so eine, wenn Sie sich vorstellen, eine kleine Aula, nenne ich es, halt so Mini-Aulas auch, und da sind dann die Klassenräume, also kein Gangsystem an der Schule. Und ich habe nur irgendwie gesagt, Kinder, seid leise. Und es war halt laut und aufgeregt. Und ich gehe als Letzter raus und sehe auf einmal, wie aus den umliegenden Klassen mit Kollegen auszuschauen, ja. Und zwar ehemalige Probelehrer von mir, wenn man das halt so schön sagt. Und ich, die haben dann gesehen, ich bin es, habe ich nur strafende Blicke gekriegt und keine Maßregelung. Das wäre ein Beispiel dafür aus der Praxis. Und es geht. Man kann im ganz stinknormalen Unterricht Bewegung einsetzen. Jede Stunde. Im konservativsten, banalsten Unterricht, das geht. Von dem, dass man Projekte macht und sie bewegt und so weiter. Keine Frage. Und zu den 70er Jahren, ich war Bildungsberater an dieser Schule und der Erwin hat schon erzählt, ich bin ja jedes Jahr durch alle Klassen gegangen, mehrmals. Und in den 70er Jahren fand ich bunte Klassen vor. Bunt, erstens einmal mit Plakaten und was ich was. Dann jede Klasse hatte eine andere Sitzordnung, ja, unter Anführungszeichen. Und in den 90er Jahren, das habe ich in Erwin oft gesagt, ich gehe da durch, ich sehe überall nur Autobussitz rein. Also das zum Thema.
So schauen Schulen aus derzeit, ja.
Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet.
Aber ich weiß gleich die nächste.
Ganz kurz nur zur Ergänzung, weil Sie jetzt gerade von Plakaten geredet haben. Die Computerarbeit schränkt die Bewegung sehr stark ein.
Ja.
Also Gott sei Dank, wir haben keine Laptop-Klassen an der Schule. Ich finde sowas ganz schrecklich, weil das die Sitzordnung und das starre Sitzen noch mehr fördert. Und ich merke es ja jetzt, ich mache ganz bewusst immer so Plakate dazwischen, weil sie würden sonst nur am Computer arbeiten, machen sehr schöne PowerPoint und alles Mögliche. Nein? Aber allein dieses Motorische des Schreibens, das ist einfach sehr, man darf ja Bewegung, glaube ich, nicht nur so eng sehen, jetzt als Gehen, ne, sondern es ist Bewegung im ganzen Körper und auch diese Motorik dabei, das Zeichnen dabei ist einfach, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Also, darum bin ich ja so eine Gegnerin von Laptop-Klassen.
Also ich glaube, dass der Computer schon eine eigene Herausforderung ist, aber wahrscheinlich auch eine Chance in der Schule. Es gibt Schulen, ich glaube in der Schweiz und in Schweden, die zum Teil von privaten Betreibern organisiert werden, wo die Laptops dann eben nicht auf Tischen stehen, sondern an der Wand oder so und wo man einfach auch mit neuen Strategien an der Möblage ganz andere Formen des Unterrichts ermöglicht. Also die die Montessori-Leitsprecher von der vorbereiteten Umgebung, das wird sich erfüllen, da Herrin was sagen. Ich glaube aber, dass das auch ausgedehnt auf die räumlichen und dreidimensionalen Voraussetzungen ähnlich ist. Ich glaube, die Schule ist immer etwas, das unbewusst als Raum auf die Menschen einwirkt und damit auch sogenannt vorbereitet. Und dass unser Schulbau und die ganzen Schulen im Prinzip aus einer Disziplinierungsecke herauskommen, historisch, spricht ja für sich Bände. Eines der wichtigsten Bücher, wenn man sie in die Schulbauarchitektur einliest, die grundlegend ist für alle, die da irgendwie zitiert werden oder zitiert, andere zitieren, ist ein Buch aus den 70er Jahren von einem gewissen Herrn Michel Foucault. Und das ist ein Buch über die Geschichte des Gefängnisses in Europa. Das ist fast das wichtigste Buch zum Thema Schularchitektur, das zurzeit verhandelt wird in der Literatur, und das sagt alles. Ja. Ich glaube, dass auf allen Ecken und Enden was gemacht werden kann. Ist eh klar, es kracht auch an allen Ecken und Enden, nicht nur im Unterricht. Das geht ganz leicht, wenn man sich weniger scheißt, glaube ich einmal, weil der Lehrplan, wenn man den ernst nimmt, dann muss man sofort den Job aufhören, meiner Meinung nach, auch wenn ich kein Lehrer bin. Und gleichzeitig gilt es aber auch für die Räumlichkeiten. Diese Geschichte mit den Möbeln, die der Erwin Dorn erzählt hat, ist ja lieb in Wirklichkeit. Aber es ist also stockdumm. Es ist unglaublich, was da alles passiert und wie viel Geld vernichtet wird in die falsche Richtung. Ich glaube wirklich, dass Schulen räumlich und von der Möblage her viel mehr gelockert gehören. Ähnlich wie der Unterricht. Und das, was die Ingrid Ratner vorher gesagt hat, um das jetzt dann zusammenzufassen, über das, jetzt da wir uns bewegen, so bewusst angesagt, das ist genauso erotisch, wie man in der Beziehung sagt, wir haben ein Problem, reden wir drüber, also dann wird es nicht schwierig. Ja. Wenn sich das nicht authentisch entwickelt, hat das halt einfach keine Kraft und keine Saft, und diese authentische Qualität, die den Unterricht dann sozusagen einbrennt, also das Ergebnis des Unterrichts einbrennt fürs Leben, das merkt man sich in Wirklichkeit, wenn es nur sozusagen mit Spaß begleitet ist, den kann man nicht planen und vorhersehen, den kann man nur möglich machen durch vorbereitete Umgebungen. Und das gilt für den Raum und für die Pädagogik.
Ja, stimmt. Ja.
Genau.
Ja, wir sind schon mitten in der Diskussion. Meine Frage an euch, habt ihr noch ein paar Botschaften, die ihr gerne noch weitergeben möchtet? Dann würde ich bitten, das gleich zu machen, damit wir dann wirklich in die Diskussion einsteigen.
Ja, vielleicht sollen wir über die Lena weiterreden. Das können wir gern machen. Die Lena.
Ja, aber die machen wir ganz kurz.
Ja, wir machen das ganz kurz, aber doch erzählen wir ein bisschen was von der Lena, die ja, wie wir erzählt haben, jetzt in Afrika lebt, die sich so gefreut hat, dass ihre Lehrerin den roten Stift nimmt, weil der so gut zum Bleistift passt. Die sich so gefreut hat, dass die Lehrerin so lieb ist und ihr das ausbessert, dieses Wort, das sie falsch geschrieben hat. Und diese Lena ist mit einem Gefühl in die Schule gegangen, das man, glaube ich, umschreiben kann mit so einem Grundurvertrauen, mit so einem kindlichen Urvertrauen, so wie ich bin. Mit dem, was ich schon kann, was ich schon gelernt habe, was ich, wie ich bin, wie ich ausschaue, so wird man sich in dieser Schule für mich interessieren. Ich werde im Mittelpunkt des Interesses stehen und ich werde im Mittelpunkt der Welt stehen, da in der Schule. Und das hat was zu tun mit Eigensinn, mit dem Sinn für sich selber, also mit dem Sinn für das Eigene. Die Lena hat mit ihrer ganz unbedarften eigenen Art, die hat sich nicht geschämt für das, dass die Puppe falsch geschrieben hat, sondern sie hat sich gefreut, dass die Lehrerin ihr richtig hingeschrieben hat. Also ganz eine eigene, eine ureigene Art. Mit dieser Art wollte sie in der Schule, also auf diese Art wollte sie eine Antwort kriegen. Dort wollte sie sich wohlfühlen. Und dieser Eigensinn ist etwas, was die Schulen, das befürchte ich und das erlebe ich auch immer wieder, eigentlich fast systematisch zugrunde richten. Weil dieser Eigensinn, der hat auch was zu tun mit Stolz. Der hat was zu tun mit einem Selbstbewusstsein, mit dem Bewusstsein für sich selber. Der hat was zu tun mit einem Selbstvertrauen und der hat ganz, ganz, ganz viel auch zu tun mit dem Gefühl, das man für andere in der Gemeinschaft entwickelt. Je eigensinniger ein Kind ist, desto mehr lebendige Gemeinschaft braucht es, sagt man.
Und das kann Schule leisten. Also genau um das geht es in Wirklichkeit.
die Gemeinschaft, wenn man so will, stärkt den Eigensinn. Und was tun wir in der Schule? Sehr oft zum gleichen Zeitpunkt muss möglichst jeder wissen, wie man ein trigonometrisches Beispiel löst, und zwar alle auf dem gleichen Niveau. Vor kurzem war der Herr Stern im AEC, und hat erzählt, der ist nie in die Schule gegangen, ja, und hat dort einen Vortrag gehalten. Er spricht übrigens 4 oder 5 Fremdsprachen, beherrscht die höhere Mathematik natürlich, und hat halt erst mit 20 sich für Physik zu interessieren begonnen. Von dem kann man auch was lernen. Das heißt ja nicht gleich, dass man die Schule abschaffen muss. Aber man kann was lernen von solchen Menschen. Und wenn die Hannah Arendt sagt, jeder Mensch steht an einer Stelle, an der noch nie jemand anderer gestanden ist, dann ist das ein wunderbarer Satz.
Und dann hast du es Eigensinn.
Und dann hast du es auch Dissident.
Und dann hast du es Primzahl.
Ja. Oder was
und du? Was
Aber das ist das Wesentliche dran. Und wir tendieren dazu in der Schule, und wir tun uns natürlich auch leicht, wenn wir nur zur Hälfte in der Schule sind. Das muss man dazu sagen. Also das ist ich schon glaube, auch, wenn ja. Lehrer den ganzen Tag in der Schule sind, dann übersehen sie vielleicht die Primzahlen und das Dissidententum. Und genau das wäre aber das Wesentliche, auf das hinzuschauen. Und darum ist es so wichtig, dass es eine, ich sage einmal so, gesellschaftlich einen Diskurs über Bildung gibt, wo jeder mitredet. Ich bin da nicht so, da heißt es immer, jeder fühlt sich als Bildungsexperte. Ja, bitte, tun wir das. Und führen wir einen Diskurs. Alle miteinander. Und dann bringen wir vielleicht das Bildungssystem ein Stück voran. Ganz im Gegensatz zu dem, was so viele Leute sagen. Jetzt sind wir da Bildungsexperten, wer ist der nächste Bildungsexperte, der da sitzt? Alle! Und gehen wir in den Diskurs.
Mhm. Gut. Okay, passt.
Ja, stehen wir auf. Schauen wir was. Ah!
Aber ist wirklich
danke!
Gut.
Das war gescheit.
Ah, das ist gut.
Ja, darf man nicht.
Genau. Vor uns Brassplatz darfst du noch rausgehen und spülen. Das ist das, was man. Ja.
Wir können nicht weiterreden, glaube ich. Ja, passt eh. Ja. Ja. Wir können nicht weiterreden, glaube ich.
Bitte? Eine Wortmeldung? Ja.
Ah, da gibt es eine Wortmeldung. Ja, super.
Im Stehen, im Sitzen, wir können das in jeder Form leiten können. Ich würde nur bitten, dass man jetzt gleichzeitig Gespräche führen, sonst wird es ein bisschen schwierig, dass man gemeinsam die Diskussion verfolgen können. Das wäre doch eine Bitte. Ja, wir hatten jede Menge Fragen. Da ist ein Herr.
Ja, Conny, bleib nur ein bisschen da schnell. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Vortragenden in ihren jeweiligen Schulen größte Probleme haben, auf größte Probleme stoßen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil in den Klassen eben eine gewisse Ruhe herrschen muss, wenn, wie Sie es jetzt präsentiert haben, einfach irgendwer herumgehen kann, kann ein Zweiter sagen, ja, der darf herumgehen, ich darf auch herumgehen. Der Dritte sagt, ich fühle mich aber gestört, und es beginnt schon. Es ist eine gewisse Sozialisierung mit Fortschritt im Alter absolut notwendig, sonst geht es überhaupt nicht. Ich bin jetzt extra sitzen geblieben und alle haben mich angeschaut, aha, da bleibt einer sitzen. Ja, wieso steht der nicht auf wie alle jetzt? Das ist ganz typisch. Und der Kollege Damm, ich war Lehrer, hat genau das Gegenteil von Ihnen gesagt. Der kann gar nicht die Einführende gewesen sein. Der hat nämlich gesagt, wir haben in seiner Klasse 1,5 Stunden haben Unterricht gehabt und dann haben wir uns eine Periode herausgenommen, wo wir uns bewegt haben. Also genau strukturiert, so hat er es gesagt. Dann, bitte? Na gut, alle 10 Minuten.
Nein, ich liebe den Widerspruch. Sagen wir weiter.
Das ist ja genauso strukturiert. Halt alle 10 Minuten oder alle 4 Stunden. Nur wenn man es alle 10 Minuten macht, da wird im Lernfortschritt wird's dürftig. Und das große Modewort heutzutage schon 10 Jahre lang ist Kreativität. Man kann gar nichts anfangen damit, aber es ist ein riesen populistisches Modewort. Und da kommt man natürlich zu Kunst und was gibt's und zum Theater. Und beim Theater sage ich Ihnen, wenn Sie eine Theatervorführung anschauen, nachher wird wieder geredet und so, jeder Schritt, jede Handbewegung, jede Mundbewegung ist einstudiert, ist sozialisiert, da gibt's kein Abweichen. Und ein bisschen, sage ich, muss man halt die jungen Leute so hinführen, dass sie sich sozialisieren, sonst geht's überhaupt nicht mehr. Und die Haupteigenschaften, auf die man hinkommen muss, sind eben, dass die alle Leute eben rücksichtig werden und einsichtig. Das sind so Haupteigenschaften. Einsichtig, dann kann einer aufstehen und sagt, Herr Professor, ach, mir ist so schlecht, darf ich einmal rausgehen und man lernt, das sagt kein Mensch was. Aber wissen Sie, das große Loslassen schon in den jüngsten Jahren, da machen sie einen Fehler.
Okay.
Und das ist, geht ganz sicher daneben. Das ist jetzt eine Welle, schon eine Zeit lang. Vernünftig natürlich kann man damit umgehen, ganz vernünftig kann man da, aber unvernünftig mit dem großen Freilassen, jedes eine Person, eine Persönlichkeit für sich, das weiß ja jeder. Jeder steht dort, wo er steht, und da steht kein anderer. Das ist so Populismus, wie ich sitze jetzt da und da bin ich noch nie gesessen, weil ich war schon öfter da, aber ich bin da gesessen und da. Das ist einzigartig, dass ich jetzt da sitze. Und mit dem gehen Sie hausieren. Dankeschön.
Ja, geht euch
das
den Kopf?
Zwei Sätze möchte ich darauf sagen. Erstens, es gibt einen Teil, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Das ist dieser Teil, wo ich diesen Widerspruch erlebe, selber in der Schule erlebe, dass natürlich auch immer wieder sowas wie Rücksichtnahme aufeinander notwendig ist, dass man schauen muss, dass das in irgendeiner Form so abläuft, dass nach einer Unterrichtsstunde man das Gefühl hat, okay, die hat einen Sinn gehabt und das war jetzt nicht einfach verlorene Zeit. Ich wünsche mir, dass meine Schülerinnen und Schüler nicht nur dann aufstehen, wenn einer schlecht ist, sondern dass sie Bewegung erleben können, auch dann, wenn sie das Gefühl haben, ich mag jetzt aufstehen und gehen, weil dann präge ich mir das besser ein und nicht nur einer und dann darf der Nächste wieder, sondern dass diese Lebendigkeit in einer Klasse einfach Gang und Gäbe ist. Und das ist also eine Erfahrung, über die haben wir vorher schon mal geredet, das ist einfacher, als man glaubt. Das ist schwierig oft, weil es für die Schüler und für die Schülerinnen oft eine befremdliche Situation ist oder eine Irritation ist, zu sagen, wisst ihr was, steht's auf, geht's aus, geht's am Gang auf und ab, prägt sich das ein oder prägt sich auch was anderes ein, aber geht's, bewegt sich und kommt's wieder zurück, egal was immer ihr dann tut in dieser Phase. Und dass das natürlich nicht ganz einfach ist, in so ein starres System wie die Schule ist, zu implementieren, das ist klar, das liegt auf der Hand. Ich habe nicht einen Vormittag zur Verfügung, in dem wir irgendwie so arbeiten könnten, was ich liebend gern hätte, aber das ist nicht der Fall, sondern ich habe einzelne, leider Gottes, sehr streng voneinander getrennte Unterrichtseinheiten. Und diese Sache mit jeder steht auf dem Platz, auf dem noch nie ein Mensch vor ihm gestanden ist, das ist natürlich eine Erfahrung, die meinen Schülerinnen und Schülern schon sehr gern vermitteln würde. Nicht, ob sie auf dem Sessel gesessen sind und ob da schon mal wer anderer gesessen ist, sondern dass sie einzigartige Chancen haben, einzigartige Möglichkeiten haben, auch einzigartige Aufgaben haben, die auf sie zukommen, die nicht abschaubar von irgendwelchen Modellen sind, sondern die für sie in ihrer Lebenssituation ganz etwas Spezielles sind. Das ist was, was ich meinen Schülern gern vermitteln möchte. Oh ja, das versteht er besser, als man glaubt. Ja, das ist ja das Schöne.
In Wirklichkeit ist er eingefügt in die Masse, Menge, Gruppe, kleinere Gruppe. Und da muss es
reagieren. In die Gemeinschaft ist er eingefügt. Und je besser er von sich selber diesen Eigensinn spürt, spürt, dieses eigene spürt, desto besser wird er mit dem, oder desto wichtiger, so sagt, desto wichtiger ist für ihn dieses Erlebnis der Gemeinschaft.
Dürfte ich Sie bitten? Es haben sich nämlich mittlerweile schon einige gemeldet, die beitragen möchten. Einen Moment bitte. Es ist für diejenigen, die sich schon lange gemeldet haben, die würden gerne einen Beitrag bringen in die Diskussion. Wir machen es der Reihenfolge nach. Sie kommen dann natürlich dran. Sie sind der vierte jetzt in der Reihenfolge. Bitte schön.
Ich möchte die beiden Vortragenden fragen, ob sie mit der Anzahl der Stunden, in denen sich die Schülerinnen und Schüler bewegen können, egal ob das jetzt wie früher Leibeserziehung heißt oder andere oder einen anderen Namen hat, zufrieden sind. Nach meiner Erfahrung sind nämlich die Stunden, die mit Turnen und anderen Sportarten zu tun haben, eher in ihrem Ausmaß zurückgegangen.
Ja, wie?
Die Stunden sind tatsächlich zurückgegangen, das ist ja nicht gut. Aber was wir da sagen ist, dass es in Wirklichkeit so ist, dass, ich sage jetzt einmal so, dass Bewegung viel umfassender gedacht wird oder von uns her formuliert ist. Also ich sage jetzt einmal so, wenn da der, ich weiß nicht, wer der, wie der Herr heißt, aber sagt, Pause, stimme auf. Ja. Das geht im Unterricht genauso. Daher klarer Widerspruch. Ich stehe zu populistischen Aussagen, weil manchmal muss man es 10-mal wiederholen, dass die Leute, also dass sie in sich hineinkommen, dass dieser Satz, ich sage einmal so, Kraft bekommt. Der bekommt nur Kraft, wenn ich ihn sage. Und selbst wenn er selbstverständlich ist. Weil es sind so viele... Ja, das weiß ich, aber ich sage jetzt nur, es ist wichtig, dass man manche Dinge wiederholt. Also in diesem Sinne bekenne ich mich zu diesem Satz. Und es ist gut, wenn man sie denn immer wieder als Lehrer auch sagt. Ich vergesse ihn auch immer wieder. Das gestehe ich Ihnen zu. Man vergisst ihn immer wieder, dass das so ist. Und es ist schön, dass Sie mal da sitzen und dass jeder den Platz hat. Und das, okay, reicht schon.
Ja. Bitte mit dem Mikrofon. Bitte ins Mikrofon, sonst geht's verloren.
Ja.
Danke. Ich bitte.
Würde gerne Gedanken einfügen. Es ist so, dass ich vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren es her ist, bei der PEDAG, bei der Fortbildung war und eine Frau dort war, die ich glaube, die heißt die Bielefelder Schule vorgestellt hat. Das ist so, dass die Kinder ein Programm im Grunde für die, ein Lernprogramm für die Woche vorgelegt kriegen, zusammen besprochen und dann sozusagen am Ende der Woche dieses Ergebnis, sag ich mal, abliefern, hört sich jetzt blöd an, aber sie können individuell, wie sie möchten, ihre Schwerpunkte setzen. Sie können sich auch den Tag einteilen, also ob sie jetzt Freizeit machen können, ob sie jetzt Mathe machen möchten oder so. Also es ist wirklich so, dass es muss halt ein Ergebnis irgendwie da sein, Ende der Woche. Und das fand ich total toll, weil jeder anders ist. Die einen sind müde früh und sind einfach sagen, okay, da mache ich was Leichtes und sind mittags fit, ja. Und andere sind am Morgen hellwach, ja, und sagen, okay. Und diese Individualität für die Einzelnen finde ich super. Also das Modell hat mir sehr gut gefallen.
Ja, man sieht, es bewegt sich einiges. Wir haben hier eine weitere Frage, Input.
Ja, ich möchte ein schönes Beispiel von einer Schule erzählen. Ich hatte das wunderbare Glück, die letzten 3 Schuljahre wirklich dort hingekommen zu sein, wo es wirklich gut gegangen ist nach vielen Hin und Her, wo ich eigentlich sehr gelitten habe. Und das war ein Internat, wunderbar gelegen und große Gemeinschaft. Wir hatten selber Dienst zu machen, die Räume zu reinigen, zu kochen, zu servieren, alles. Also wir haben aber auch sehr viel Theater gespielt. Und wenn man Proben hatte oder mit für eine Rolle sich vorbereitet hat, hat man durchaus weggehen können und so weiter. Und kurzum, wir haben zwei Aufführungen im Jahr gehabt, kleinere oder größere, sind nicht nur von der Schule die Leute gekommen, sondern aus dem Ort, die wurden eingeladen und so weiter. Und das waren immer große Highlights. Und wurde selber Buffet gemacht. Und es war eine riesengroße, wunderbare Gemeinschaft. Und ich kann nur sagen, ich habe Tränen in den Augen gehabt, wie ich von dieser Schule mit 19 Jahren weggegangen bin. Mhm. Und das war wirklich ein wunderbares Erlebnis und ohne Druck. Und ich habe in keiner Schule, unter Anführungszeichen, so wenig lernen müssen wie in dieser Schule. Es ist alles eigentlich viel leichter gegangen und vorher habe ich gelernt und gebüffelt und so weiter und das Ergebnis war nicht so, wie es eigentlich gut getan hätte oder wie ich geglaubt hätte, dass ich bin. Und dort war alles wesentlich einfacher und ich war eine gute Schülerin und eine glückliche Schülerin.
Schön.
Wahrscheinlich so. Wunderschöne Geschichte.
Also, jetzt ist natürlich weg die Situation, das ist auch für die Schule typisch, aber man hält sich eben an die Regel. Ich hatte ein Déjà-vu-Erlebnis, wir kennen uns ja lang, und genauso ist es im Lehrkörper. Nur, da sitzen wahrscheinlich mehr Leute, die so die Position vom Herrn Dorn und der Frau Ratner einnehmen, und in einem Konferenzzimmer sitzen ungefähr, ich sage, 4/5 der Leute, die so argumentieren wie du. Ich gehe auf die Argumente gar nicht ein, nicht? Und das ist genau die Situation. Ich habe jetzt geglaubt, ich bin im Theater. Wollte ich nur sagen. Schultheater.
Okay. Sie haben einen Beitrag, ja?
Natürlich spannend, jetzt auf die Argumente wirklich einzugehen und darüber sachlich zu diskutieren. Das war, glaube ich, ein Fortschritt. Und das passiert im Konferenzzimmer nicht oder selten.
Na, gar nicht.
Mhm. Also Theater ist was Positives, nicht? Nein. Dann so viel Missverständnis
in den Wortmeldungen gewesen. Bitte. Ich möchte einen Aspekt jetzt reinbringen. Ich weiß nicht, wie weit ihr den auch vorbereitet habt. Für mich ist Bewegung ja nicht nur was Äußeres im Sinn vielleicht von dieser engeren, von dem engeren Wortsinn sich bewegen. Sondern es gibt für mich eine innere Bewegung in Form von Bewegtheit, sage ich jetzt mal. Und diesen emotionalen Aspekt würde ich gerne da reinbringen. Denn ich denke mir, einerseits ist Denken, Lernen mit dieser äußeren Bewegung verbunden, aber ganz stark mit der inneren Bewegtheit. Und ich glaube, dass das also ein weiterer Schlüssel ist zu dem, wie Schule verändert werden kann oder sollte, wo man innerhalb des Systems, sage ich jetzt einmal, sehr viele Möglichkeiten sicher hat, eine Berührtheit, eine Bewegtheit herzustellen.
Ja, ich möchte einen Satz dazu sagen. Ich finde diesen Gedanken erstens einmal sehr bewegend und sehr, sehr wichtig und ich glaube einfach, dass es diese innere Bewegtheit nicht gibt ohne Bewegung des Körpers. Das glaube ich, dass ein ganz, ganz ein enger Zusammenhang ist. Aber ganz wichtig, das ist also für mich ganz ein klarer und eindeutiger Zusammenhang.
Und für mich gibt es dann nur einen Aspekt dabei, also den du angesprochen hast, das ist der, dass wir ja, ich sag's mal so, dass unsere Schule so konstruiert ist, dass Fehler stigmatisiert sind und dadurch, und das ist ganz schwer zu durchbrechen, also ich weiß es ja selber nicht, wie das wirklich gehen könnte, ansatzweise spüre ich es, aber dass dadurch natürlich auch sowas entsteht wie ein Panzer, dass ich nicht agieren kann. Ich sage immer wieder dazu, es wird die angstfreie Schule gefordert. Ich bin radikaler und sage, die Angst vor der angstfreien Schule ist das noch größere Übel. Wenn ich nicht formulieren kann, dass ich Angst habe, dann läuft was schief in der Schule. Und dann kann es nicht zu dieser inneren Bewegtheit kommen, von der du gesprochen hast, glaube ich. Daher, also radikal formuliert, fordern wir nicht die angstfreie Schule, denken wir darüber nach, miteinander, wie das geht, dass ich nicht Angst vor der angstfreien Schule habe. Vielleicht als Gedanke von bewegt, also innerer Bewegtheit.
Danke, wir haben einen Beitrag von dem Herrn da drüben.
Das ist jetzt nicht ganz leicht, dass ich da jetzt eine Frage formuliere. Nur müssen diese Lehrer sehr weise sein, damit sie den richtigen oder wahren Weg finden, damit diese Situation entsteht. Da müsste man aber dann fast ein neues Fach einführen, und das würde vielleicht Seelologie heißen. Die Lehre von der Seele, weil Sie haben das nämlich gerade vorher gesagt. Sie fühlen es, dass das das Richtige ist, aber Sie wissen es nicht. Und dann passiert natürlich Folgendes. Dann fragt man andere und dann bekommt man aber Meinungen. Und dann weiß man wieder nicht, ob diese Meinungen weise sind, wenn man sie ausführt oder nicht. Das war eigentlich jetzt keine Frage mehr, sondern das ist nämlich die momentane Situation. Ja, ja. Es wird etwas gesucht und so wie Sie es mitgeteilt haben, da findet man es nicht. Sie fühlen es,
aber, es ist
aber
da,
das wäre eigentlich jetzt der Kern, nämlich diese Dame da, die hat von der Anthroposophie da was erwähnt und eben diese Lehrer sind ja Leiter, die leiten ja die Seele des Menschen. Die müssten sich mit dem beschäftigen, über Bewusstseinsseele, was schon erwähnt worden ist, Verstandesseele, Empfindungsseele. Und momentan ist ja die Situation so, weil das Ganze ist entstanden in den Jahrzehnten, weil nur die Verstandesseele geführt oder geformt worden ist. Und die Empfindungsseele, die schreit. Das andere mit der Bewegung, da bin ich nicht so Ihrer Meinung, denn die Seelen oder die Menschen sollten sich auch überlegen, wie sie sich privat mit Gymnastik beschäftigen, weil wenn sie das Turnen privat machen oder den Sport, dann haben sie auch die Kraft, vielleicht einmal 4 Unterrichtseinheiten locker durchzustehen, weil ich war hyperaktives Kind und ich weiß, wovon ich spreche. Das heißt, es muss unbedingt ist jetzt eine Anregung an euch, diesen Seelen, diesen Schülern, diesen Kindern gesagt werden, oder den Eltern, wenn es Volksschüler sind, ihr müsst privat auch etwas machen. Ja, weil sonst ist es wieder die Situation, es, wie Sie gesagt haben, in der Konferenz, die Dame hat es erwähnt, wird dann beurteilt über Hyperaktivität, aber das ist nicht die Lösung. Ja.
Bitte. Vielen Dank. Danke. Das Mikro geht jetzt einen weiten Weg zu der Dame am anderen Ende des Saals, des Raums.
Was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, nachdem ich vor sehr vielen Jahren Wirtschaftspädagogik studiert habe, überlege mich auch, wie weit sozusagen die Lehrer jetzt in der Ausbildung schon auf neuen Bereichen vorbereitet sind, weil ich kann mich erinnern, oder zumindest habe ich es noch so im Kopf, wenn ich mir denke, mit der Ausbildung, die ich gehabt hätte, mich auf Schüler loszulassen, nämlich fast keine. Ich habe zwar Lehrpläne gestalten können, aber so wie gehe ich mit dem Schüler um als Person, habe ich stark vermisst. Ja. Aber wie gesagt, das ist schon fast 20 Jahre her. Die Frage, die mich stellt, hat sich das geändert? Ja? So wird der Lehrer auf die Person, den Menschen vorbereitet.
Also ich kann jetzt nur von der, da sitzen ja viele, Entschuldigung.
Bitte.
Da sitzen ja jüngere Menschen da, die höchstwahrscheinlich mit dem Lehrberuf etwas zu tun haben oder vielleicht zu tun haben werden. Ich kann nur sagen, ich habe 3 Kinder, 2 davon werden Lehrerinnen, also die haben es, also ergreifen diesen Lehrberuf, wenn sie das auch wollen. Und ich erlebe, also für akademische, also für Gymnasien, also AHS-Lehrer werden, und also nicht in der pädagogischen Akademie. Und dort vermisse ich ganz stark sowas wie eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Also mit dem, was bin ich als Lehrer und wie agiere ich und wie setze ich mich mit mir auseinander. Denn das ist ja der Schlüssel zu dem, was wir da sprechen. Also das ist es um und auf. Und das findet meines Erachtens nicht statt. Also man kann ja natürlich jetzt sagen, der Dorn ist nicht an der Wiener Uni, aber so viel Träumer sagen, dass das nicht stattfindet. In den pädagogischen Hochschulen glaube ich, dass es vermehrt stattfindet, aber ich möchte einfach eine Idee aufgreifen, die der Zina Maik, also der da drüben sitzt, den der Frau Rektor empfohlen hat, öffentlich. Er hat gesagt, wieso habt ihr nicht eine Garage, so wie das Steve Jobs das gemacht hat, zum Entwickeln der pädagogischen Hochschule und laut euch Querdenker ein? Weil offensichtlich das System in sich, also diese Didaktiker, die da im eigenen Saft braten, so wie wir auch manchmal, dass die natürlich nicht wirklich was weiterbringen. Das ist provokant gesagt jetzt, aber wenn von außen was kommt, egal was es ist, ich bin zum Beispiel kein Anthroposoph, aber jede Wortmeldung, die ich höre, oder die Rückmeldung von Ihnen, das ist populistisch, das regt mich an. Das beschäftigt mich. Und wenn ich jetzt nur weitergehe und sage, wieso hat nicht jede pädagogische Hochschule eine Garage? Wirklich so provokant gesagt. Und wieso hat nicht jede Schule eine Garage, in der zwei Leute nachdenken über das, wie Schule gehen kann, wie man diese plakativen Sätze auch umsetzen lernt? Solange wird sie da nicht so viel tun. Aber gut ist das. Geredet wird drüber, weil vor 10 Jahren hat man über Bildung gar nicht geredet. Mhm. Oder wenig, Entschuldigung, nicht gar nicht.
Bitteschön.
Ja, das passt jetzt recht gut dazu, weil du schon einmal nämlich erwähnt hast, dass es wieder Rückschritte gibt, da hast du dich auf die Schulmöbel bezogen, aber es gibt da andere Rückschritte. Ich habe das Glück gehabt, ich habe in den 70er-Jahren studiert, 1978 ist der dieser Grundsatzerlass politische Bildung damals verabschiedet worden und im Zuge dessen der Hochschullehrgang politische Bildung eingerichtet worden. Und den habe ich abgeschlossen und fast jedes Jahr weiterhin Seminare gemacht. Und das war eine unglaubliche Innovation. Auf diesem Lehrgang habe ich gelernt, dieses erfahrungsorientierte, handlungsorientierte Lernen. Ich bin aus keinem Seminar rausgegangen, ohne nicht zu wissen, wie ich zu der Thematik stehe, auch emotional, aber natürlich auch von meiner sonstigen Position her. Und ich habe außerdem in den Ferien Seminare gehabt, die also gruppendynamisch waren und Themen gehabt haben wie Ich und Autorität und Gruppen, also und Organisationslehre und so weiter. Und diesen Lehrgang gibt's in der Form nicht mehr. Also der war begleitet von Gruppendynamikern auch, ja, Gruppendynamikerinnen, wo wir gelernt haben, sozusagen das Handwerkszeug auch, ja, Themen sozusagen erfahrungsorientiert in den Unterricht einzubringen. Und da meine ich, da muss jetzt, ich meine, ich stehe am Ende meiner Unterrichtszeit jetzt, ja, aber da muss einfach wieder Bewegung geben, das zu aktivieren. Der Lehrgang ist verkommen jetzt an der Universität Krems, die man nur mehr als Masterstudium machen kann, und wo alle diese Elemente mehr oder minder eliminiert worden sind. Ja, es sind gute Referate und alles, aber es ist eine Wissensvermittlung, qualitativ sicher hochwertig, auch den letzten, den ich gemacht habe. Aber genau dieser Aspekt ist völlig fallen gelassen worden. Ja. Und das ist meiner Meinung nach dieser Rückschritt, der in den, so geht es einmal, späten 80er, 90er Jahren eigentlich durchschritten worden ist. Ja. Das finde ich sehr, sehr schade auf allen Ebenen.
So, Dankeschön. Von euch her? Gedanke dazu?
Kann ich nur sagen, gesagt? Ja, es stimmt, absolut. Aber man muss nur aufpassen, dass man nicht in so eine Haltung verfällt. Alles geht im Bach runter, weil sonst nimmt man sich so viel Kraft, ja. Ja.
Ja. Ja, und ich möchte einen Gedanken nochmal aufgreifen, auch wenn es was wiederholt, was wir jetzt schon gesagt haben. Du hast das, Eva, du hast das jetzt eh schon gesagt, du hast kein einziges Seminar erlebt, in dem du nicht selber die mit dir selber auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, der Lehrerberuf, das ist ein bisschen das, was Sie ja gesagt haben. Das wirklich Spannende an dem Beruf ist meines Erachtens das, wenn man diesen Beruf liebt und wenn man mit Herz macht, dann kann es gar nicht anders gehen, als dass man ständig auch an die eigenen Grenzen stößt. Und das ist das Spannende an dem Beruf. Und wenn man dann jemanden hat, und das ist aber nicht selbstverständlich, das ist leider wirklich die Ausnahme. Wir haben das in unserem gemeinsamen Tun und wir haben das in unserem Verein. Wenn man dann nicht jemanden hat, mit dem man darüber ganz normal reden kann, nee, das muss nicht eine Supervision sein, muss nicht eine Psychotherapie sein, muss nicht eine, ich weiß es nicht, was sein, sondern
die Auseinandersetzung mit dem Punkt, an den man immer wieder stößt. Warum macht mich das Verhalten von dem Schüler immer in der gleichen Situation aggressiv? Das hat ja viel mehr mit mir zu tun als mit dem Schüler. Und wenn man diese Möglichkeit irgendwo findet, in einem Seminar, in einem Lehrgang, in einer Auseinandersetzung, dann glaube ich, liegen da unglaublich viele Chancen drinnen. Das, was du auch angedeutet hast.
Ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir sitzen schon sehr lange mit einer kurzen Bewegungsunterbrechung. Wir haben jetzt nur 3 Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, die 3 Wortmeldungen besprechen wir noch und wir können das Ganze ja dann an die Bar verlagern und in der Bewegung weiter diskutieren. Da sind alle herzlich eingeladen. Die erste Meldung kommt von Ihnen, bitteschön.
Ich möchte jetzt, muss ich nachdenken, jetzt habe ich lang gewartet, weiß ich nicht mehr. Moment. Ja, was die Ingrid Ratner jetzt gesagt hat, gilt auch für mich. Ich meine, du sagst es, das ist das Spannende in deinem Beruf. Ich bin Architekt und unterrichte Architektur an der Kunstuni. Mhm. Für mich ist das Gleiche. Also es hat auch guten, als ich Architekt war im Büro und noch gebaut habe. Und ich glaube, das gilt in Wirklichkeit für jeden.
Ja.
Die Frage ist, wann lernt man das?
Ja.
Dass man das, was man macht in seinem Job oder in der Beziehung, es ist ja in Wirklichkeit austauschbar. Ja? Mhm. Weil was du sagst von dem Schüler, was dich immer nervt, das gilt wahrscheinlich auch bei dem, bei dir mit einem anderen Muster für deinen Mann oder so, ist ja völlig austauschbar. Mhm. Die Frage ist, wie gehe ich mit den Dingen um und welche Haltung entwickle ich dazu? Und das ist eine Lebenskunst, die man irgendwann erlernt. Die wird bei uns ganz verschieden erlernt von jedem, die ist aber nicht vorgesehen, dass sie planmäßig erlernt wird, weil die steht nirgends am Lehrplan. Ja. Und die fehlt in der Schule grundsätzlich, sage ich, wage ich zu behaupten, es ist unglaublich viel Schrott in den Lehrplänen.
Ja.
Die fehlt an den Universitäten und die fehlt auch in Unternehmen, also in der Privatwirtschaft. Nachdem die Schule traditionell gewachsen ja auch das Vorsystem für das Hauptsystem ist, muss sie ja auch grausam sein, weil unser Wirtschaftssystem ist auch grausam. Es geht gar kein Weg, führt gar nicht dran vorbei, meiner Meinung nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schule total lustig und leibend wird in 10 Jahren, während wir die Welt in den Abgrund wirtschaften. Das passt nicht zusammen. Und das, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren an Rückschritt passiert ist, ist ja frappierenderweise eine starke, starke Ähnlichkeit mit den neoliberalen und rechtsradikalen Rutschen oder rechten Rutschen von Wirtschaft und Politik. Da spielt sich ganz zusammen, und das gilt nicht nur in der Pädagogik, die eingeschlafen ist nach den 70er, das gilt auch für die Schularchitektur. Also zwischen 65 und 75 hat sich unglaublich viel da, haben es großartige Forschungsaufträge gegeben im Bautenministerium, haben es herumtauen und haben Schulen ohne Wände und ich weiß nicht, was baut mit Schiebetüren und Falten und alles. Mittlerweile ist alles in Gipskarton und Verputz erstarrt. Die alle Schulen, die dann in Wien vor allem in den 90ern gebaut sind, sind zum Teil total schick, toll, fesch in Stahl und Glas und sonst was. Eine Leistungsshow der Architektur, aber ein Schwachsinn an Inhalt, das ist einfach nichts da. Und es ist eine totale Parallele zur Pädagogik und eine totale Parallele zur wirtschaftlichen Entwicklung. Und das zeigt mir nur, wie sehr die Schule halt sie allein nicht verändern kann, das im Gesamten passiert. Aber generell möchte ich konstatieren, im gesamten Gesellschaftsbereich, und die Schule ist halt der Erste, der das systemisch alle trifft, dass es ein völliges Vernachlässigen der Körperlichkeit und der Sinnlichkeit gibt und ein Auseinanderklaffen der Menschen. Und das ist wahrscheinlich ein Grundübel einer westlichen Kultur. Und das zeigt die Schule ganz gut.
Ja, danke für diesen Gedanken. Hier war eine Wortmeldung.
Was mich jetzt noch interessieren würde, was macht die Lena heute und wie geht's ihr in Afrika? Mhm. Welchen Weg hat sie machen müssen?
Mhm.
Das wäre, glaube ich, noch interessant.
Die Lena kenne ich persönlich, darum kann ich das beantworten, ist an der Schule wirklich gescheitert, so wie man das halt sagt. Sie hat mehrmals wiederholt und musste am Ende der 6. Klasse die Schule dann verlassen. Das war dann gar nicht mehr möglich, noch einmal zu wiederholen. Und ich kenne die Lena ein bisschen und ich weiß, dass sie immer wieder auch wirklich ehrlich versucht hat, neu anzufangen. Also sie hat die 5. Klasse zweimal gemacht, sie hat die 6. Klasse zweimal gemacht und sie hat ehrlichen
bemühen es immer wieder, diesen Wahnsinn, für sie war dieser Wahnsinn, auf sich genommen und hat ihrer Mutter und ihrer Verwandtschaft versprochen, diesmal Mann ist ernst und diesmal mache ich es wirklich und diesmal, und sie ist nach kurzer Zeit wieder gescheitert. Und ich glaube, sie lebt eben jetzt in Afrika, sie hat dort eine Ausbildung zur Tauchlehrerin gemacht und macht Tauchkurse. Und ich habe sie in Afrika ehrlich gesagt leider noch nie besucht, obwohl das irgendwann einmal der Fall sein wird. Ich weiß, dass es ihr dort sehr, sehr gut geht und ich glaube zu wissen, dass dieser große Abstand für sie ganz, ganz, ganz viel wert ist.
Gut, wir haben als letzte Frage, wie gesagt, die Zeit schreitet voran und alle weiteren Fragen dann bitte wirklich im Austausch an der Bar, gerne, im weiteren Gespräch führen. Kurzen Hinweis, ganz kurz bitte.
Im Radiokolleg läuft diese Woche eine Serie über Lehrer.
Ja.
Und jeder Interessierte sollte sich das anhören.
Danke, ja. Dankeschön. Mhm.
Also ich habe keine Frage, sondern einfach nur einen Einwand. Es ist so, dass Sie eben erzählt haben von Mitstreiterinnen und dass man oft an die Grenze kommt, wenn man keine hat. Also ich habe vor 10 Jahren hier in Linz, also ich arbeite mit Integrationsjugendlichen und da ist so, dass ich dort gearbeitet habe, wo Jugendliche ausgebildet werden und auch nächtigen können. Und es waren wirklich sehr schwierige Jugendliche und ich habe mal gesagt, weil ich das von meinem halt einfach von meiner Pädagogik kenne, bitte gruppenübergreifend, dass wir halt Arbeitsbereich und zusammen und mal dort Fallbesprechungen machen, wie sind sie bei euch, wie sind sie bei uns. Und vor ein paar Tagen habe ich eine ehemalige Mitarbeiterin getroffen und habe gesagt, naja, wie geht's und so weiter. Und hat sie erzählt, wir fangen jetzt nach 10 Jahren an, Arbeitsbereich und, sage ich mal, Wohnbereich, Fallbesprechungen zusammen zu machen. Mir ist fast der Kinnladen runtergefallen. Ja. Ich sagte, ich habe damals dafür gekämpft, weil ich das aus der Berliner Zeit kannte, dass wir wirklich das beides zusammengefügt haben, weil das eine Einheit einfach ist. Ja.
Dankeschön. Ja, zum Abschluss, gibt es noch irgendeine Botschaft, irgendeine Info, die ihr gern weitergeben möchtet? Ein Abschlussstatement für diesen Abend?
Einige, aber da haben wir nicht mehr Zeit.
Vielleicht nur, wir haben einen Verein, der heißt KUKUSCH, Kunst und Kultur an Schulen. Das ist ohne dies von dir in der Ankündigung gesagt worden. Und wir versuchen uns, auch wenn es nicht immer leicht ist, uns an den Grundprinzipien zu orientieren, an 3 Grundprinzipien. Und die möchten wir so quasi am Schluss Ihnen mitgeben und uns vorweg bedanken für diese doch total rege und für eine Schulklasse so brave Atmosphäre.
Und ist der Lehrer.
Bin ich der Lehrer, ja genau. Ich bin auch schon 58, da kann man das tun. Also unsere Projekte orientieren sich an dem Grundsatz, wer bei sich ist und hungrig auf die Welt, der lernt am besten. Der zweite Grundsatz, if you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original.
Und der dritte Grundsatz, wir brauchen Schulen, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen können, weil der Mensch mit der Bewegung wächst. Und der vierte Grundsatz, Jugendliche wollen Herausforderungen und sie wollen neue Erfahrungsräume. Und an diesen Grundsätzen versuchen wir mit den Projekten, die wir für Schulen entwickeln und auch durchführen, zu orientieren. Und es geht manchmal besser und manchmal schlechter. Und wir scheitern auch. Das ist das, was wir, diese Erfahrung, dass Fehler machen erlaubt ist, dass das nicht nur eine Überzeugung sein kann, die man immer wieder betont, sondern dass man das auch wirklich selber erleben muss und dass, wenn das erlebt wird, dass man dann zu ganz, ganz neuen Ideen und neuen Auseinandersetzungen mit dem Thema findet. Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen und es macht uns so viel Spaß und wir erleben das immer wieder auch als große Chance und als große Herausforderung, sodass wir
einfach auch gern noch dranbleiben wollen. Dankeschön.
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 Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für euren Beitrag, aber auch für euren Beitrag in der Schule zum Thema Bildung. Was ihr da leistet, ist ganz, ganz toll. Also danke. Weiterhin viel Kraft und Spaß dabei auch. Das ist, glaube ich, wichtig. Mir bleibt noch die nächsten Veranstaltungen des Kepler-Salons anzukündigen. Es wird am Sonntag, den 2.10. eine Exkursion geben, und zwar Ungehorsam, Kepler-Salon und Tour zur Leonhard nach Leonding mit 4 sehr bespannenden Begleitern, und zwar der Thomas Macho, Autor, Philosoph und Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin, Manuela Navo, Kuratorin und Projektmanagement bei der Ars Electronica, Dagmar Höss, Künstlerin, Kuratorin, Kunstvermittlerin, und als Gastgeber wird der Ferry Oellinger diese Exkursion begleiten. Ja, eine sehr spannende Kombination. Ich würde Sie einladen, lassen Sie sich das nicht entgehen. Ganz, ganz wichtig, es ist eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wir fahren da gemeinsam mit dem Bus hin und da sind die Plätze begrenzt. Also bitte unbedingt anmelden bis 29. September unter info@keplersalon.at oder hier direkt im Gästebuch. Also ganz, ganz wichtig, weil sonst kann es passieren, dass jemand leider nicht mitkommen kann. Um 10.30 Uhr ist Treffpunkt beim Kepler-Salon, dann ist eben die gemeinsame Busfahrt nach Leonding und um 11 Uhr beginnt die Führung am Stadtplatz. Zurück in Linz sind wir dann um ca. 13.30 Uhr. Am Montag, den 3.10., gibt es wieder einen klassischen Montags-Kepler-Salon, wieder zu einem sehr spannenden Thema mit spannenden Personen. Genug vom Einheitswandel aus Bangladesch und Burkina Faso. Die Gebrüder Stitch werden hier sein. Das sind Marketing-Experten, die beschlossen haben, sie werden Jeans-Designer. Und sie werden da einfach berichten, wie geht es ihnen damit, was sind ihre Erfahrungen. Ich glaube, ein sehr spannendes Duo, das man sich auch auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ich möchte noch den Freundeskreis des Kepler-Salons vorstellen, der den Kepler-Salon in seiner Arbeit mit immer sehr kräftig unterstützt. Sie können sich gerne anmelden und Mitglied dieses Vereins werden. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch für euer Kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre wertvollen Beiträge, für die spannende Diskussion. Ich lade Sie ein, noch bei uns zu bleiben. Auch die Vortragenden sind noch bei uns. Kepler-Salon ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Kommen Sie an die Bar, führen wir das Gespräch dort weiter. Dankeschön. Applaus